zwischen Detmolder Straße und der Baustelle am Funkturm.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Markus Laton, RBB 24.
Der Beschuldigte hatte im Februar 2024 seinen damaligen Mitstudenten vor einer Berliner Bar ins Gesicht geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt Frakturen im Gesicht und potenziell lebensgefährliche Verletzungen, die ihm bis heute zu schaffen machen. Der vorsitzende Richter begründete das Urteil zum einen mit der Brutalität der Attacke und zum anderen mit deren Motivation. Der Geschädigte sei Opfer einer Straftat geworden, weil er Jude sei und weil er sich gegen antisemitische Propaganda eingesetzt habe.
Die Senatsinnenverwaltung will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit Bahn, BVG, Polizei und Bundespolizei gesprochen. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Russland hat wieder davor gewarnt, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte, jeder Angriff mit diesen Raketen auf russische Ziele werde als direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen aufgefasst. Am Wochenende hatte der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz die Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wegen der US-Zollpolitik. Aus Frankfurt am Main, Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau.
Nach dem gewaltsamen Tod einer 37-jährigen Frau in Berlin-Britz wird gegen den früheren Lebensgefährten des Opfers ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben bestätigt, dass es sich bei dem festgenommenen 44-Jährigen um den Ex-Partner der Frau handelt. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau war heute Morgen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts im Osten gering bewölkt, sonst wolkig, aber trocken bei 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 22, in Strausberg 28 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter bei 12 bis 20 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Ann-Christine Schenten. Schönen Abend Ihnen. Er werde den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden, hat US-Präsident Trump schon in seinem Wahlkampf vollmundig angekündigt. Tatsächlich aber wird in der Ukraine weiter erbittert gekämpft. Beinahe täglich werden unschuldige Zivilisten getötet. Parallel dazu gehen die diplomatischen Bemühungen weiter, eine Friedenslösung zu finden. So trafen sich heute in Paris Vertreter der USA und mehrerer europäischer Länder. Mit am Verhandlungstisch waren auch Deutschland und die Ukraine, berichtet Kai Rienecker aus Paris.
Freundschaftliches Händeschütteln und Smalltalk, mehr bekamen die Medienvertreter nicht zu sehen. Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde der nächsten. Zunächst berieten sich die Europäer auf Ebene der Sicherheitsberater mit einer hochrangigen Delegation aus der Ukraine. Aus Kiew waren Präsidialamtschef Yermak, Verteidigungsminister Umerow und Außenminister Sibir am Morgen überraschend angereist. Unter Beobachtern im Élysée-Palast hieß es, der französische Präsident Macron habe sich dafür eingesetzt, dass die Ukrainer bei den geplanten Gesprächen mit den US-Vertretern ebenfalls dabei seien. Mit am Tisch saß auch der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung, Jens Plöttner. Anschließend saßen die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands ohne die Ukraine zusammen mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Trump. Zwischendurch trafen sich Witkoff und der amerikanische Außenminister Marco Rubio zum Arbeitsessen mit Präsident Macron. Am Ende kam es zu einer gemeinsamen Schlussrunde ohne Macron, aber mit den US-Vertretern, dem französischen Außenminister Barrot, den Vertretern aus Deutschland und Großbritannien und der ukrainischen Delegation. Allein das Zusammentreffen in diesem Format kann schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal saßen Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch. Bislang hatten die USA unter Präsident Trump alles daran gesetzt, die Europäer bei den Gesprächen mit der Ukraine außen vor zu halten. Das Gleiche gilt bislang für alle Kontakte zwischen den USA und Russland. Auch die Europäer hatten sich im Format der sogenannten Koalition der Willigen in mehreren Gipfeltreffen zusammen mit einigen anderen Staaten nur unter sich getroffen. Nun gab es erstmals eine gemeinsame Runde, um die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand in der Ukraine auszuloten. Ergebnisse wurden jedoch nicht bekannt. Aus Moskau gab es sofort Kritik. Der Wirtschaftssondergesandte des Kremls, Dmitrijew, bezeichnete die Initiative der Europäer als unerwünschte Einmischung. Zahlreiche Länder, so Dmitrijew, würden versuchen, den Dialog Russlands mit den USA zu stören. Der ukrainische Präsident Selenskyj meldete sich ebenfalls zu Wort. Er rief dazu auf, Druck auf die russischen, so wörtlich Killer, auszuüben. Russland, so Selenskyj, nutze jeden Tag und jede Nacht, um Menschen in der Ukraine zu töten. Kurz vor Beginn der Gespräche in Paris hatte die Ukraine einen russischen Drohnenangriff auf die Stadt Dnipro mit mehreren Toten gemeldet. Am vergangenen Wochenende wurden beim Beschuss der nordukrainischen Stadt Sumy nach ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet.
Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker über Ukraine-Gespräche in Paris. Nun eine gute Nachricht für Kreditnehmer und eine schlechte für Sparer. Die Europäische Zentralbank senkt inmitten der Zollturbulenzen mit den USA weiter die Leitzinsen. Zum 7. Mal seit vergangenem Juni. Alexander Schmidt aus der ARD-Finanzredaktion hat die Einzelheiten.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Sie werden also weniger Rendite für ihr angelegtes Geld erhalten. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau. Für ein Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit verlangen Banken aktuell rund 3,5% pro Jahr. Der sogenannte Leitzins ist nach der Entscheidung der EZB ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte gesunken auf jetzt 2,4%. Offen ist noch, ob die Zentralbank diesen Kurs in den kommenden Monaten beibehalten wird. Beobachter rechnen damit, dass die Währungshüter die Zinsen bis Ende des Jahres noch ein- bis zweimal senken werden. Sicher ist das allerdings nicht, denn die EZB orientiert sich dabei vor allem an der Inflation. Sie ist zuletzt auf 2,2% in der Eurozone zurückgegangen und liegt damit nahe am Ziel von 2%. Die Preise könnten aber wieder steigen, vor allem wegen der hohen Zölle, die die US-Regierung von ihren Handelspartnern verlangt.
Die Europäische Zentralbank setzt die Leitzinsen erneut herab, Alexander Schmidt berichtete. Nun nach Sachsen. Dort hat ein Dachdecker in einer Anzeige rassistische Narrative genutzt. Zum Beispiel hat er gesagt, Ausbildungsplatz ab 2026, aber keine Hakennasen. Das hat für Entsetzen und Empörung gesorgt. MDR-Reporter Christoph Stumptner schildert den Fall.
Einmal wöchentlich erscheint das Amtsblatt in Sebnitz. Die Stadt informiert darin ihre Bürger über aktuelle Vorhaben. Begleitet von Werbeanzeigen lokaler Unternehmer, so auch auf der Seite 28 der Amtsblattausgabe vom 17. April. Ein Dachdeckermeister wirbt mit seinem Unternehmen, bedankt sich für die Kundentreue, wünscht allen frohe Ostern. Auch eine Stellenanzeige ist inkludiert. Ausbildungsplatz ab 2026 steht da in roten Lettern, doch die gilt nicht für alle. Keine Juden, keine Menschen mit dunkler Hautfarbe will er aufnehmen. Dafür benutzt er andere Begriffe, die die jeweiligen Bevölkerungsgruppen offen diffamieren.
Nein, das ist gerade das Erschütternde, weil das Handwerksunternehmen ja schon seit vielen Jahren hier ortsansässig ist. Und das kam gestern wie aus heiterem Himmel.
Reagiert der Oberbürgermeister der Stadt Sebnitz, Ronald Kretschmer, und distanziert sich sofort von den rassistischen und antisemitischen Begriffen.
Also zunächst habe ich mich klar dazu positioniert, habe direkt nach dem Bekanntwerden unverzüglich Strafantrag gegen den Verfasser und auch Strafantrag gegen den Verlag gestellt. Wir sind natürlich auch mit dem Verlag in Kontakt getreten, um zu recherchieren, wie konnte es dazu kommen, dass so ein menschenverachtender Text auch veröffentlicht wird. Und man wird natürlich natürlich auch für die Zukunft dort Maßnahmen treffen, damit so etwas nicht passieren kann.
Denn eine Schuld weiß die Stadt von sich. Die Werbeanzeigen kenne man bis zur Veröffentlichung nicht. Das sei eben Aufgabe des Verlags. Der teilt dem MDR schriftlich mit:
Wir distanzieren uns mit aller Deutlichkeit von diesem Inhalt. Rassismus, Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. Die Veröffentlichung dieser Zeitungsanzeige war ein schwerwiegender Fehler, für den wir aufrichtig um Entschuldigung bitten. Wir bedauern zutiefst, dass er geschehen ist. Wir haben mit sofortiger Wirkung sämtliche Geschäftsbeziehungen zu den betreffenden Gewerbekunden aufgekündigt und behalten uns weitere rechtliche Schritte vor.
Der Vorfall spricht sich dann auch in der Stadt selbst schnell rum.
Ja, das gehört sich nicht hier rein, weil das ist eindeutig ein rechtsextremistischer Hintergrund. Wir gehen anders mit Menschen um. Mich stört sowas maßlos und gefährlich ist sowas auch für die Meinungsbildung.
Was soll ich dazu sagen? Das ist seine Sache, wenn er das nicht möchte. Ich denke mehr an Demokratie. Wir hatten nämlich auch eine Firma und man kann nicht jeden einsetzen dann bei den Leuten. Das ist meine Meinung.
Das ist doch diskriminierend sowas. Das darf überhaupt nicht sein. Dürfte die Zeitung gar nicht drucken. Das ist unverständlich. Ne? Wir haben ja jetzt täglich diese Probleme. Wir werden hochgeschaukelt und es gibt so viele unvernünftige Menschen. Das ist doch eine ganz alte Sache, dass egal wie ein Mensch jetzt aussieht, es geht doch nicht nach Schönheit. Maßgebend ist er doch, was er hier drin hat, was er im Herzen hat.
Der Dachdecker selbst will sich vor dem Mikrofon zu dem Fall nicht äußern. Die Werbeanzeige habe er selbst erstellt, sei sich der Tragweite der verwendeten Begriffe aber nicht bewusst gewesen. Nicht nur die Stadt Sebnitz, auch die sächsischen Linken haben eine Strafanzeige gegen ihn gestellt. Volksverhetzung oder verhetzende Beleidigung könnten hier Straftatbestand sein. Aus der Online-Ausgabe des Amtsblattes Sebnitz wurde die Werbeanzeige inzwischen entfernt.
Berichtet Christoph Stumpner aus Dresden. Es war heute sommerlich in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen bis zu 29 Grad. Ganz anders die Lage in den Alpen. Dort haben heftige Schnee- und Regenfälle für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Betroffen waren Italien, Frankreich und die Schweiz. Die Menschen dort hatten mit Schneemassen zu kämpfen, sagt unsere Korrespondentin Katrin Hondel in Genf.
Das habe ich nicht manchmal in meiner Försterkarriere erlebt. Riesige Massen und der Schnee ist schon sehr nass.
Solche Schneemassen hat er noch nie erlebt, berichtet im Sender Blick TV Martin Meyer, Revierförster aus Brieg im Kanton Wallis. Der Schweizer Wetterdienst meldet Rekordschneemengen, so viel wie noch nie im April seit Beginn der Aufzeichnungen. 1 Meter Neuschnee auf dem großen St. Bernhard und auch in tieferen Lagen bis zu 60 Zentimeter.
Im Wallis bis ganz runter ins Rhonetal, dann auch im Berner Oberland bis an den Brienzersee. Die Schneefallgrenze wird zwar ansteigen, aber sie wird nur zögerlich ansteigen.
So Felix Blumer, Meteorologe des Schweizer Rundfunks SRF. Es herrscht Schneealarm in der Schweiz. Vor allem die südwestlichen Landesteile sind betroffen. Der Kanton Wallis hat wegen des Unwetters die sogenannte besondere Lage ausgerufen. Die Kantonshauptstadt Sion sperrte ihre Straßen nicht nur für Autos, sondern auch für Fußgänger. Die Menschen wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Schulen blieben geschlossen. Überall kämpfen Einsatzkräfte gegen Schnee- und Wassermassen. An mehreren Orten sind Strom- und Handynetze ausgefallen. Straßen und Bahnstrecken wurden gesperrt. Der Touristenort Zermatt am Matterhorn ist von der Außenwelt abgeschnitten. In weiten Teilen der betroffenen Region herrscht außerdem erhöhte Lawinengefahr. Benjamin Zweifel vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung im SRF.
Lawinengefahrenstufe 4. Es sind eben wirklich sehr große Schneemengen gefallen. Und dementsprechend erwarten wir auch Lawinen, die bis ins Tal vorstoßen können.
Am späten Nachmittag hat sich die Lage nach Angabe der Behörden wieder etwas beruhigt. Die heftigen Schnee- und Regenfälle haben nachgelassen. Gesperrte Straßen und Bahnlinien konnten teilweise wieder in Betrieb genommen werden.
Schneealarm in der Schweiz heute. Der Bericht war von Katrin Hondel. Unwetter gab es auch in Frankreich und in Italien. Im norditalienischen Piemont ertrank ein Mann in seinem Haus. Und jetzt zum Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der Tennistraum, er ist ausgeträumt für Diego de Dura. Der 17 Jahre alte Berliner hat das Achtelfinale bei den BMW Open in München verloren und dies deutlich 1:6 und 1:6 lauteten die Satzergebnisse gegen den Belgier Sisu Bergs. Aus München Florian Hecht.
Diego de Dura merkte man von Anfang an, wie sehr ihn die Kulisse auf dem Center Court beeindruckte. Vor 6000 Zuschauern spielte er unruhig und phasenweise ungenau. Ganz anders Bergs, der im ersten Satz schnell zweimal dem Deutschen den Aufschlag abnahm und sich nach 28 Minuten den ersten Satz mit 6:1 holte. Im zweiten Satz dasselbe Bild. Zwar hielt der junge Berliner zu Beginn besser dagegen, gab aber auch den zweiten Satz mit 1:6 ab und beendete damit eine kurze, aber tolle Tennisreise beim Turnier in München.
Und damit zum Fußball: Dortmund raus, die Bayern raus und alle anderen auch. Bleibt nur noch die Frankfurter Eintracht. Die hält die Bundesliga-Fahne auf kontinentaler Ebene hoch und will das auch morgen nach Möglichkeit noch tun. Voraussetzung dafür ein Sieg heute Abend gegen Europa-League-Gegner Tottenham Hotspurs. Aus Frankfurt am Main, Philipp Hofmeister.
Nach dem 1:1 im Hinspiel stehen die Türen Richtung Halbfinale offen für die junge Frankfurter Mannschaft. Die Spurs müssen kurzfristig zudem auf Kapitän und Torjäger Son verzichten. Der Stimmungstempel im Frankfurter Stadtwald soll ein entscheidender Faktor sein. Die Eintracht will den ersehnten Halbfinaleinzug gegen den Champions-League-Dauergast aus London mit einer Mischung aus beeindruckender Atmosphäre, hoher Intensität und einem smarten Matchplan perfekt machen. Vor dem Anpfiff um 21 Uhr liegt wieder mal eine ganz besondere Europa-League-Anspannung über Frankfurt.
Ja, und in Berlin liegt eine ganz besondere Eishockey-Anspannung, zumindest über der Halle, über der Arena am Ostbahnhof. Da geht's nämlich gleich los. Das erste von 7 möglichen Finalspielen um die deutsche Meisterschaft beginnt. Die Berliner Eisbären gegen die Kölner Haie, so lautet das Duell. Carsten Steinmetz, unser Reporter in der Arena. Carsten, werden die Eisbären den Heimvorteil heute zu nutzen wissen?
Ja, das haben sie auf jeden Fall vor, ganz klar. Sie haben den Heimvorteil in dieser Serie. Ein alles entscheidendes 7. Spiel würde hier in Berlin stattfinden. Und diesen Heimvorteil, den wollen sie natürlich nicht verspielen. Das heißt, ein Sieg heute Abend ist natürlich Pflicht für das Team von Trainer Serge Bar. Und die Mannschaft wird auf ihre starke Offensive setzen, vor allem auf die Stürmer. Ty Ronning, der in so bestechender Form ist, der seit 23 Spielen immer ein Tor geschossen oder einen Treffer vorbereitet hat. Und es gibt noch mehr Spieler, die natürlich immer gut sind für ein Tor, wie Leo Pföter, Marcel Nöbels oder Freddy Tiffels. Die Kölner Haie dagegen, die setzen auf ihre starke Defensive. Mit dieser Defensive haben sie es weit gebracht, eben jetzt in das Finale. Und der Trainer Kari Jalonen, ein Finne, ein sehr erfahrener Mann, der hat immer den ein oder anderen Trick auf Lager, um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Also das wird ein interessantes Spiel, die Offensive der Eisbären gegen die Defensive der Kölner Haie. Es geht gleich los, das erste Spiel hier in dieser Finalserie der beiden Traditionsvereine gegeneinander. Die Arena am Ostbahnhof ist rappelvoll, gut gefüllt, die Freude ist groß und dann kann es gleich losgehen hier.
Vielen Dank, Carsten Steinmetz, für den Moment. 19.30 Uhr geht's los, er hat's gesagt, der Kollege, und der wird dann gleich von Anbeginn dabei sein und dies bis zum Ende tatsächlich auch. Wir übertragen das Spiel in voller Länge, unser Livestream abzurufen unter rbb24.de. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Ich bin Ann-Christin Schenten. Vergangenen Samstag hat eine tödliche Messerattacke in einer Berliner U-Bahn viele schockiert. Die Tat hat nun auch konkrete Folgen für den Berliner Nahverkehr, denn Waffen und Messer sollen im gesamten Bereich des ÖPNV verboten werden. Das hat die Innenverwaltung am Donnerstag dem RBB mitgeteilt. Vorher hatten mehrere Medien darüber berichtet. Tim Korge mit den Einzelheiten.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und auf Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot eingeführt wird, ist aber noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass es zeitnah umgesetzt werden soll. Schon seit Februar gibt es in Berlin 3 vom Senat festgelegte Messerverbotszonen am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor. Die Polizei kann hier unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen. Wie das Verbot künftig berlinweit wirkungsvoll kontrolliert werden soll, ist noch nicht bekannt. Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen 29-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt hatte. Die Männer sollen zuvor in einem Zug der U12 in Streit geraten sein. Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später auf der Straße 4-mal von einem Polizisten angeschossen, weil er mit einem Küchenmesser auch auf mehrere Beamte zugegangen sein soll. Er starb später im Krankenhaus.
RBB-Redakteur Tim Korge über ein Messer- und Waffenverbot im Berliner ÖPNV. Und wir bleiben in Berlin. Die Besetzung eines Hörsaals an der Humboldt-Universität gestern hat gezeigt, es gibt weiterhin großen Unmut unter Studierenden über die geplante Ausweisung von 4 pro-palästinensischen Demonstranten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, an einer gewaltsamen Besetzung des FU-Präsidiums im Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Berliner Ausländerbehörde hat den 4 Aktivisten in diesem Zusammenhang mit Abschiebung gedroht, wenn sie Deutschland nicht bis zum 21. April, also Ostermontag, verlassen. Dagegen haben die Betroffenen Klage eingereicht und Eilverfahren angestrengt. In einem Fall hat das Berliner Verwaltungsgericht letzte Woche die Abschiebung vorerst gestoppt. Was das für die Betroffenen bedeutet, dieser Frage ist Reporter Christoph Schrag nachgegangen.
Die 4 Studierenden stammen aus Irland, den USA und Polen. Sie alle sind von der Ausweisung bedroht, wurden vom Berliner Landesamt für Einwanderung aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Grund dafür unter anderem ihre mutmaßliche Beteiligung an einer gewaltsamen Erstürmung des Präsidiums der Freien Universität Berlin im Oktober des letzten Jahres. Die Entscheidungen sind heftig umstritten. Die Opposition im Senat spricht sogar von Trumpismus. Man wolle Exempel statuieren und unliebsame Pro-Palästina-Demonstranten ausweisen, ohne den Ausgang von Strafverfahren gegen sie abzuwarten. Die Senatsinnenverwaltung betont, sie sei nach sorgfältiger Abwägung zu der Einschätzung gelangt, dass von den Personen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausgehe. Die Betroffenen haben Klage gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde am Berliner Verwaltungsgericht eingereicht und zusätzlich Eilverfahren angestrengt, bestätigt auch Dr. Kathleen Wolter, Richterin am Verwaltungsgericht und stellvertretende Pressesprecherin.
Das Landesamt für Einwanderung hat hinsichtlich der Unionsbürger den Verlust der Freizügigkeit festgestellt und ihre Abschiebung angedroht. Und hinsichtlich der Person aus den USA die Ausweisung verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind jeweils Eilverfahren und auch Hauptsache Klageverfahren hier beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen, die aufgrund der internen Zuständigkeitsregelungen bei verschiedenen Kammern anhängig sind.
Im Fall eines der Demonstranten, ein 29-jähriger Ire, liegt inzwischen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren vor.
Letzte Woche hat eben eine Kammer des Gerichts dem Eilantrag eines dieser Unionsbürger stattgegeben. Er darf sich also weiter in Deutschland aufhalten. Und die Frage, ob die ausländerrechtliche Verfügung des Landesamts rechtmäßig ist, die ist im Hauptsacheverfahren zu klären. Die Eilverfahren der anderen 3 Personen sind noch nicht entschieden.
Was heißt das also für die übrigen Pro-Palästina-Aktivisten, die aufgefordert wurden, das Land zu verlassen? Müssen sie nach Ostermontag, nach Ablauf einer Frist, mit Abschiebung rechnen, auch wenn ihre Eilverfahren noch laufen? In der Vergangenheit war es üblich, dass die Berliner Ausländerbehörde während laufender Eilverfahren nicht abschiebt. Es ist also davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren abgewartet wird. Klarheit herrscht aber bislang nur darüber, dass der 29-jährige Ire während seiner laufenden Klage nicht abgeschoben werden darf. Die übrigen Fälle sind davon nicht betroffen, sagt Richterin Kathleen Wolter. Da müsse die jeweilige Entscheidung abgewartet werden.
Vom Grundsatz ist es dann so, also die Eilverfahren richten sich ja jetzt gegen die konkret drohende Abschiebung bzw. Ausweisung. Und wenn den Eilverfahren stattgegeben wird, dann darf diese erstmal nicht vollzogen werden.
Sagt Kathleen Wolter, Richterin und stellvertretende Pressesprecherin am Berliner Verwaltungsgericht. Dass die 3 weiteren betroffenen Aktivisten am Ostermontag abgeschoben werden, das ist unwahrscheinlich. Blicken wir nach Brandenburg. 2 Jobs sind einer zu viel, zumindest für Brandenburgs Finanzminister und BSW-Landesvorsitzenden Robert Krumbach. Sein Amt als BSW-Landeschef, das will er bald abgeben, um Belastung zu reduzieren, sagt er. Was bedeutet das für die noch junge Partei, für den noch jungen Landesverband? Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht mit den Hintergründen.
Parteivorsitz und Ministeramt für Robert Krumbach, den BSW-Chef in Brandenburg und Finanzminister sowie Vizeministerpräsident, zu viel. Bei der Haushaltsaufstellung sei er um 6 ins Büro und oft erst um 23 Uhr wieder raus. Da bleibe nicht genug Zeit für die Partei.
Wir sind eine sehr junge Partei, die braucht es, dass sich auch jemand ganztags darum kümmert, die Partei aufzubauen, neue Mitglieder aufzunehmen, Strukturen zu schaffen. Und ich alleine schaffe das einfach nicht.
Mit der BSW-Bundesspitze habe er das nicht abgesprochen. Die hatte zuletzt die Finanzministerin in Thüringen, die dortige BSW-Chefin Katja Wolf, gedrängt, den Parteivorsitz abzugeben, weil man sich insgesamt im BSW auf eine Trennung von Partei und Regierungsamt geeinigt hätte. Krumbach aber beteuert, bei ihm habe es so einen Druck aus Berlin nicht gegeben.
Wir haben über diese Frage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Es ist einfach eine Frage, die aus der Arbeitsbelastung resultiert.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich ausdrücklich den BSW-Chef auch als Minister gewünscht, war der Ausdruck. In Brandenburg sei das auch üblich, meint auch der CDU-Landeschef Jan Redmann.
Es geht einfach darum, auch Fäden zusammenlaufen zu lassen, um sich gemeinsam auch aufzustellen, die Ziele miteinander zu definieren und dann noch durchsetzen zu können.
Die Koalition würde der Rückzug von Krumbach als Vorsitzender also schwächen, so Redmann. Dass hier sogar mehr Beinfreiheit für einen Parteivorsitzenden geschaffen würde, der zwangloser die Landesregierung kritisieren könnte als einer, der noch als Minister dieser selber angehöre, sei aber kein Beweggrund gewesen, so Krumbach.
Ach, es hat überhaupt nichts mit Beinfreiheit zu tun. Auch eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, der nicht in der Regierung ist, trägt immer noch Verantwortung dafür, dass wir uns mit der SPD in einer gut funktionierenden Koalition befinden. Und natürlich muss das weitergehen.
Innerhalb des BSW werde Krumbachs Position aber sicher geschwächt, so CDU-Chef Redmann. Und das würde auch ein Minus für die Stabilität der Koalition bedeuten. Denn dafür bräuchte es ja nicht nur die Minister.
Es kommt natürlich auch auf die Mehrheiten im Landtag an. Und wenn es da einen Auseinanderdriften gibt zwischen den Mitgliedern der Regierung einerseits und denen, die im Landtag sitzen, andererseits, ist das sicherlich kein Stabilitätsfaktor für diese Landesregierung.
Beim Koalitionspartner SPD lässt man sich die Sorgen jedenfalls nicht anmerken. Der Generalsekretär Kurt Fischer teilt schriftlich mit, er habe Respekt vor der Entscheidung Krumbachs. Und er sei sich sicher, dass der Finanzminister auch weiter ein Stabilitätsanker der gemeinsamen Koalition sein werde.
Nico Hecht war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Der komplette Süden von Brandenburg, der ist dunkelrot eingefärbt auf der Karte der Waldbrandgefahr. Wegen der höchsten Stufe 5 finden die Osterfeuer deshalb unter besonders strenger Beobachtung statt oder auch gar nicht. So wurden sie beispielsweise in Lübbenau und Bülegure abgesagt. In Cottbus und seinen Ortsteilen werden sie unter strengeren Vorschriften angezündet. Feuerwehr und Ordnungsamt sind deshalb von Ortsteil zu Ortsteil gefahren, um Regeln festzulegen. In Skardo war RBB-Reporter Daniel Masto dabei.
Am Vormittag hält ein Feuerwehrauto am Feldrand in Skardo. Der Kontrolltrupp, bestehend aus Thomas Papport von der Berufsfeuerwehr Cottbus und Nick Lorenz vom Ordnungsamt, steigt aus. Gemeinsam mit der Jugendchefin von Skardo gehen sie auf das Feld, wo das Feuer wie jedes Jahr neben der Spree angezündet werden soll. Nick Lorenz überprüft die Daten mit Stift und Klemmbrett.
Abbrennstelle wie gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Größe haben. Hier haben wir 5 Meter Durchmesser. Mal 3,50.
Genau dieselbe Größe also wie schon in den vergangenen Jahren. Wegen der extrem hohen Waldbrandgefahr stehen aber alle geplanten Osterfeuer auf der Kippe, bis das Ordnungsamt sein Okay gegeben hat.
Es ist eigentlich grundsätzlich verboten, die Feuer abzubrennen. Kann natürlich in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Berufsfeuerwehr entsprechende Ausnahmen zugelassen werden, die wir jetzt versuchen festzulegen und das Feuer weiterhin möglich zu machen.
Die Skardoer Jugendchefin Annika Tolksdorf steht Feuerwehrmann Thomas Papport Rede und Antwort. Er überprüft die Sicherheitslage.
Bei euch ist die Freiwillige Feuerwehr Saasburg vor Ort.
Genau. Also mit dieser TS-Pumpe.
Die Absicherung ist gegeben.
Aber es gibt zusätzliche Aufgaben, damit in Skardo am Samstag ein Osterfeuer brennen darf.
Vorher die ganze Fläche nochmal im größeren Umfeld um das Feuer herum bewässern.
Und das Osterfeuer darf auch nur angezündet werden, wenn am Samstag auch Leute vor Ort sind, die die Feuerwehrtechnik bedienen können. Das möchte das Ordnungsamt überprüfen und wird deshalb noch einmal vorbeikommen, erklärt Nick Lorenz.
Wir machen definitiv am Samstag eine Vorführprobe, damit wir auch sehen, dass die Technik an so einem heißen Tag mit der Waldbrandwarnstufe auch funktioniert.
Skardo hat Glück, der Cottbuser Ortsteil darf sein Osterfeuer in der Größe wie in den Jahren zuvor abbrennen. Sehr zur Freude von Jugendchefin Annika Tolksdorf.
Außer, dass wir jetzt die Pumpe vorführen müssen am Samstagvormittag, aber ansonsten ist alles wie gehabt, also für uns jedenfalls.
Haken dran in Skardo, nun fährt der Kontrolltrupp zum nächsten Ortsteil.
RBB-Reporter Daniel Masto aus Cottbus-Skardo berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch zum Nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ciesa und Wohlin 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten plus 20 Minuten hier. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 6 Kilometer Stau an einer Baustelle mit 30 Minuten Verzögerung. A12 Richtung Frankfurt oder zwischen Fürstenwalde Ost und dem Grenzübergang nach Polen geht's nur stockend voran. Planen Sie mindestens 45 Minuten mehr ein. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Bestensee und Duben abschnittsweise Stau und stockender Verkehr plus 45 Minuten. A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Fettschau und Rogosen Stau wegen Bergungsarbeiten plus 30 Minuten. Zum Stadtverkehr Berlin A100 der Stadtring Richtung Wedding. Im Britzer Tunnel ist die rechte Spur durch einen defekten PKW blockiert und im weiteren Verlauf Richtung Wedding stockt es zwischen Detmolder Straße und der Baustelle am Funkturm plus 15 Minuten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Der Angeklagte hat die Tat vor Gericht zugegeben, den Vorwurf des Antisemitismus aber bestritten. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte.
Russland hat wieder davor gewarnt, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte, jeder Angriff mit diesen Raketen auf russische Ziele werde als direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen aufgefasst. Am Wochenende hatte der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz die Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. US-Präsident Trump strebt im Zollstreit mit der EU eine Einigung an. Er sei davon überzeugt, dass es zu 100% eine Lösung geben werde, sagte Trump bei einem Treffen mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Nach Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten hatte Trump einen Teil seines Zollpakets für vorerst 90 Tage ausgesetzt. Auch die EU verzichtet im Gegenzug auf Gegenzölle. In Polen ist das Fotografieren kritischer Infrastruktur ohne spezielle Genehmigung ab sofort verboten. Eine entsprechende Anordnung des Verteidigungsministeriums ist heute in Kraft getreten. Den Angaben zufolge gilt das Verbot landesweit für rund 25.000 Objekte, darunter Militär- und Energieanlagen, Kraftwerke, Brücken, Tunnel und Flughäfen. Polen will sich so besser gegen Spionage schützen. Die polnischen Geheimdienste nehmen immer wieder Verdächtige fest, die Objekte der kritischen Infrastruktur im Auftrag russischer Geheimdienste ausspioniert haben sollen. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Den Aktivisten wird Hausfriedensbruch, Volksverhetzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte vorgeworfen. Der Hörsaal wurde verwüstet. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? In der Nacht im Osten gering bewölkt, sonst wolkig, aber meist trocken, 15 bis 9 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 22 Grad, in Strausberg 28 Grad. Morgen zunächst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter bei 12 bis 20 Grad. Die Zeit 19.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Von der Sonne erzeugter Strom aus Solaranlagen ist gut fürs Klima. Und trotzdem wird er in Deutschland zum Teil einfach weggeschmissen. Immer mehr Strom in Deutschland kommt aus erneuerbaren Energien. Im vergangenen Jahr kam über die Hälfte des genutzten Stroms in Deutschland aus Solar- oder Windkraftanlagen. Auch immer mehr private Haushalte bauen sich PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen, aufs Dach oder den Balkon. Die Erzeugung von grünem Strom klappt an manchen Tagen so gut, dass sie für das Stromnetz zur Gefahr wird. NDR-Reporter Nils Naber beschäftigt sich mit der Energiewende. In dieser Folge geht er mit uns der Frage nach, wieso steht sich Deutschland bei der Nutzung erneuerbarer Energien selbst im Weg? Und wie kann die Energiewende klappen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Nils.
Hallo Viktoria. Ich habe Christina Bönning-Huber besucht. Das ist eine Anwältin, die sich mit Energierecht beschäftigt. Die wohnt mitten in Mecklenburg-Vorpommern in einem kleinen Dorf. Da ist sie vor ein paar Jahren hingezogen und hat sich ein Haus gebaut mit ihrem Mann zusammen. Und auf diesem Haus ist eine ganz große Photovoltaikanlage, also Solaranlage drauf.
Weil ich schon immer das sehr faszinierend fand, möglichst autark zu sein. Ich finde, Energie ist eine wahnsinnig wichtige Sache.
Ja, das machen immer mehr Leute, ne? Also Solarpaneelen auf dem Dach oder auch so Balkonkraftwerke, das sieht man immer mehr. Und die Leute machen das ja wahrscheinlich, um autark zu sein, aber wahrscheinlich ja auch ein bisschen, um dem Klima was Gutes zu tun, oder?
Ja, sicher. Es geht immer auch ums Klima. Es geht immer um beides gleichzeitig. Also es ist die Idee, ich produziere Strom aus erneuerbaren Energien für mich, du was fürs Klima und gleichzeitig tue ich auch noch was für meinen Geldbeutel.
Die Leistung der neu installierten Photovoltaikanlagen steigt.
Strom aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft machte konstant den Hauptbestandteil des deutschen Stromverbrauchs aus.
Immer mehr Strom wird aus erneuerbaren Energien gewonnen.
Vor allem Unternehmen und Landwirte lassen zunehmend Anlagen installieren. Die meisten Anlagen gibt es aber nach wie vor auf Wohnhausdächern.
Das Problem ist, dass es eben mittlerweile sehr viele, man sagt, Aufdachanlagen gibt, also kleinere Solaranlagen auf Häusern. Und wenn der ganze Strom, der von diesen Dächern kommt, in den Häusern genutzt werden würde, dann gäbe es überhaupt gar kein Problem. So ist es aber nicht. Es gibt natürlich in vielen Häusern Speicher, aber die sind meistens am Vormittag sind die schon voll. Ja? Und ab dann fließt der Strom ins Netz, ins Stromnetz. Und wenn das eben ganz viele Anlagen sind und da unkontrolliert Strom ins Netz fließt, dann ist es für die Netzbetreiber sehr schwierig, das Netz im Griff zu behalten. Also das Netz darf man sich nicht vorstellen wie so ein Bach, wo Wasser fließt. Und wenn es regnet, dann ist eben mehr Wasser im Bach und das fließt schon irgendwo hin und dann ist alles in Ordnung. Sondern im Stromnetz müssen Angebot und Nachfrage immer in einem bestimmten Verhältnis sein. Die Frequenz muss immer stabil sein. Und wenn plötzlich viel Strom ins Netz kommt, also zu viel, dann müssen die Netzbetreiber eingreifen, das Netz in den Griff bekommen. Und das kann auch dazu führen, dass sie eben für bestimmte Zeiten ganze Netzgebiete, also Wohngebiete zum Beispiel, vom Netz trennen müssen, um das Netz wieder in den Griff zu bekommen. Und dann herrscht da zeitweilig in diesen Gebieten eben Stromausfall. Deswegen muss man wissen, wo kommt der Strom her, wo fließt er hin. Und bei diesen kleinen Anlagen ist es halt oft nicht genau ersichtlich, was eigentlich da genau stattfindet. Und wenn das sozusagen ein, zwei Anlagen sind, um mal einfach auszudrücken, dann ist das egal. Ja? Wenn es aber zehntausende Anlagen sind, das ist was anderes.
Und wieso haben wir manchmal dieses Überangebot, also zu viel Strom aus diesen erneuerbaren Energien?
Ja, das liegt einfach daran am Wetter. Ne? Wenn die Sonne stark scheint und der Wind stark weht, dann produzieren die PV-Anlagen viel Strom und die Windkraftanlagen produzieren viel Strom. Und dann kommt es einfach dazu, dass mitten am Tag, man spricht da von der Mittagsspitze, weil die Sonne im Mittag ja am meisten Energie liefert sozusagen, dann einfach unfassbar viel Strom da ist und man eigentlich gar nicht weiß, wohin damit, weil da so viel Strom ist.
Also, dass Solaranlagen viel Strom produzieren, das ist ja eigentlich sinnvoll.
Aber wenn zu viel Energie daraus auf einmal ins Stromnetz eingespeist wird, dann kann es zu Stromausfällen kommen, weil das Netz überlastet wird. Gibt es da Lösungsansätze?
Es gibt eine neue Regelung, die sagt, neue Anlagen sollen nur 60% ihrer Maximalleistung einspeisen können. Also von vornherein. Oder sie brauchen ein Gerät an der Anlage, das quasi die steuerbar macht. Das heißt, dass der Netzbetreiber von seiner Netzleitstelle aussagen kann, okay, diese Anlage, die steuere ich jetzt mal runter.
Wir haben früher vielleicht mal 50 Mal, ja, vor 6, 7, 8 Jahren, ja, in die Erzeugung eingegriffen. Und wenn ich sage, wir haben heute 5000 Mal eingegriffen, ist das viel, viel mehr.
Das hat mir Thorsten Maus erzählt aus der Geschäftsführung von EWE Netz, einem großen Verteilnetzbetreiber in Niedersachsen.
Wir regeln runter, entweder teilweise oder auch ganz, ja, geben ein entsprechendes Steuersignal an die Anlagen und sorgen dafür, dass die Einspeisung sich reduziert dann.
Da haben wir uns getroffen in der Netzleitstelle, das heißt umgeben von lauter Bildschirmen, wo Mitarbeiter saßen und das Netz kontrolliert haben.
Kleinere Anlagen sind so viele geworden, dass sie für das Netz inzwischen auch signifikant sind und auch kritische Situationen auslösen kann.
Ist natürlich alles ein bisschen wahnsinnig, weil eigentlich brauchen wir den Strom so viel es geht von grünem Strom und dann regeln wir ihn ab. Das ist irgendwie alles für jemanden, der eine Voranlage sich aufs Dach stellt, denkt man sich vielleicht, hey, was ist denn hier los? Also ich dachte, ich tue was Gutes und jetzt dreht man mir den Hahn zu. Aber so ist es.
Wenn ich also auf meinem Dach mehr Strom produziere, als ich in meinem Haushalt verbrauchen kann, dann wird der überschüssige Strom ins allgemeine Stromnetz eingespeist. Und wenn dann zu viel Strom im Netz ist, abgeregelt. Abgeregelt, das bedeutet sowas wie gedrosselt. Um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, wie dieses Stromnetz überhaupt generell funktioniert.
In Deutschland gibt es verschiedene Netzebenen. Es gibt die untere Netzebene, das sind sogenannten Verteilnetzbetreiber. Da gibt es ungefähr so 800 davon in Deutschland. Die sind dafür da, Häuser anzuschließen. Mit denen hat man dann persönlich als Kunde Kontakt, wenn man zum Beispiel eine PV-Anlage aufs Dach bekommt. Und da gibt es Netzebenen drüber. Und auf der höchsten Netzebene, das sind die Stromautobahnen sozusagen, da ist die höchste Spannung und da wird der Strom dann über ganz lange Distanzen transportiert. Das sind wieder andere Netzbetreiber. Und alle Netzbetreiber müssen ihr Netz irgendwie im Griff behalten. Bei Windkraftanlagen und großen PV-Anlagen, die man auf den Wiesen sieht, ne, diese Freiflächenanlagen nennt man das, da ist es so, das wird alles professionell gemanagt. Die Stromnetzbetreiber können sagen, diese Anlage, die fahren wir jetzt mal runter, die soll jetzt keinen Strom mehr liefern, weil wir müssen das Netz hier im Griff behalten. So, dann können sie direkt kommunizieren mit den Anlagen und die runterregeln. Bei den Hausanlagen ist das alles schwierig. Und das liegt daran, dass man eben über viele Jahre versäumt hat oder sich zu viel Zeit gelassen hat, wie man auch immer das ausdrücken möchte, da sogenannte Steuerungstechnik einzubauen. Und das ist ein großes Problem, dass man das einfach zu lange versäumt hat.
Also das heißt, dieses Stromnetz in Deutschland, das ist einfach nicht modern genug?
Ja, man kann sagen, es ist nicht modern genug, aber diese Transformation ist ja auch riesig. Es ist gigantomanisch, was wir hier machen. Also in anderen Ländern ist man da schon viel, viel weiter. Und das ist jetzt ein Problem. Wir müssen das Netz auf unterschiedlichsten Ebenen ausbauen. Es reicht eben nicht nur einfach, wir bauen eine große Stromleitung von Norddeutschland nach Bayern und das Problem ist gelöst.
Netzbetreiber müssen leistungsfähige Kabel verlegen, um zum Beispiel Windstrom aus dem Norden im ganzen Land zu verteilen. Und das ist teuer. Und Verbraucherinnen und Verbraucher spüren das auch auf ihrer Stromrechnung.
Das heißt, auf unterschiedlichsten Ebenen muss da was passieren und das kostet eine Menge Geld.
Also du sagst, das Stromnetz müsste dringend modernisiert werden. Jetzt hast du vorhin schon mal Speicher angesprochen. Könnte man den Stromüberschuss nicht irgendwo speichern, bevor man ihn sozusagen wegwerfen muss? Also zum Beispiel bei Christina Böning-Huber mit ihren Solarpanelen bei ihr zu Hause auf dem Dach. Könnte die ihren Strom, den sie gerade nicht braucht, irgendwie speichern, damit er nicht verloren geht?
Absolut. Also ich meine, die meisten Privatleute, die sich jetzt eine PV-Anlage aufs Dach stellen, kaufen sich immer auch gleich schon einen Speicher, wo sie dann ihren Strom auch zwischenspeichern können, wie eine große Autobatterie, sage ich mal so. Und daraus können sie dann auch Strom beziehen, wenn es zum Beispiel draußen Nacht ist. Das ist einfach schon ziemlich normal. Und Christina Böning-Huber hat auch einen großen Stromspeicher im Keller. Wir sehen aber jetzt auch, dass riesig große Batteriespeicher gebaut werden. Ich habe auch einen besucht. Da werden dann riesig große Strommengen gespeichert. Man muss sich das vorstellen wie Schiffscontainer, die in einer Reihe aufgestellt sind. Und insgesamt geben die dann eine große Batterie. Und da kann eben ganz viel Strom dann gespeichert werden für ein paar Stunden und auch wieder ein paar Stunden abgegeben werden. Das können dann Zehntausende Haushalte sein, die aus diesem Speicher dann versorgt werden können. Das ist ein riesiger Boom, der gerade stattfindet. Also es sollen ganz viele solche Speicher entstehen. Die leben eben davon, dass der Strom manchmal in Hülle und Fülle vorhanden ist. Dann ist er billig. Und zu späteren Zeitpunkten ist er halt dann wieder teuer, weil dann ist zum Beispiel ist es dunkel draußen oder sowas. Und dann geben die den Strom wieder ab und davon leben die quasi, von dieser Preisdifferenz.
Also das sind private Stromspeicher. Die finanzieren sich dann über den Verkauf des dort gespeicherten Stroms. Wie groß ist denn das Potenzial, dass solche Speicherzentren und private Stromspeicher tatsächlich bei der Energiewende helfen können?
Erstmal ist es toll, dass es diese Batteriespeicher gibt. Die helfen auf jeden Fall, das Netz stabiler zu halten. Die helfen, den Strom zu nutzen, anstatt ihn abzuregeln und wegzuschmeißen. Aber es ist eben zeitweise so viel Strom, der produziert wird, da können die bisherigen Speicher das eben nicht ganz aufnehmen. Wir müssen mal gucken, was da jetzt ist, wenn da mehr Speicher irgendwann entstanden sind. Aber auch dann dürfte immer noch mehr Strom produziert werden, als aufgenommen werden kann.
Also den überschüssigen Strom zu speichern, das ist gerade auch noch nicht die endgültige Lösung. Gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, den Strom dann direkt zu nutzen, wenn er da ist, statt ihn quasi wegzuschmeißen?
Es ist zunehmend deutlich, dass der Strom dann genutzt werden müsste, wenn er in Hülle und Fülle vorhanden ist. Dass in Deutschland noch nicht so richtig durchgedrungen ist, hängt damit zusammen, dass die Digitalisierung in Deutschland des Stromnetzes noch nicht richtig vorangeschritten ist.
Das musst du mal kurz erklären, wie das zusammenhängt.
Ich mache kurz einen Exkurs. Ich war in Dänemark. Da ist nämlich das Stromnetz völlig durchdigitalisiert. Das heißt, im Grunde jedes Haus hat zu Hause einen sogenannten Smart Meter im Keller, einen intelligenten Stromzähler.
Na, hallo. Hallo. Guten Tag.
Nils.
Na, Uwe. Willkommen in Dänemark.
Ja, danke schön.
Und da habe ich Uwe Iversen besucht. Das ist ein Journalistenkollege, den ich aber quasi privat besucht habe.
Das ist ganz einfach. Ich kann das mal hier zeigen. Hier steht L-Spot-Preise, das heißt L-Spot-Preise.
Okay. Der hat uns dann gezeigt, so, ich habe hier eine App auf dem Handy, ich kann sehen, wie viel der Strom kostet. Immer 24 Stunden vorher sieht er das.
Blau ist günstig, gelb ist etwas teurer, grün ist das Beste und rot, Finger weg.
Und da kann man seine Geräte danach ausrichten.
Wenn man jetzt zum Beispiel, vielleicht kannst du im Hintergrund hören, dass meine Spülmaschine läuft.
Da hinten, ne? Ah ja, die läuft jetzt.
Ja, die läuft. Und die läuft quasi seit 11 Uhr, obwohl ich heute Morgen um 7:30 aus dem Haus ging. Weil ab 11 Uhr ging es in den blauen Bereich. Und da kann ich ja genauso gut den günstigen Strom benutzen, anstatt den teuren.
Das heißt, er stellt die Spülmaschine ein, wenn es mittags einen günstigen Strompreis gibt und macht die ganzen Geräte dann an. Und dann profitiert er vom günstigen Strom. Manchmal ist der Strom auch umsonst in Dänemark, hat Uwe Iversen gesagt.
Und es kann auch zum absoluten Nulltarif abgerechnet werden.
Er hat dann einen Stromlieferanten, mit dem hat er eine Abmachung sozusagen. Ich bezahle den Strom, je nachdem, wie er gerade vorhanden ist. Wenn jetzt ganz viel Strom produziert wird, wenn PV und Windkraftanlagen sehr viel Strom produzieren, weil der Wind weht, die Sonne scheint, dann geht der Preis nach unten, weil es ist sehr, sehr viel Strom da. Besonders mitten am Tag ist der Preis dann null. Dann kann ich meine ganzen Anlagen einschalten, Spülmaschine, Waschmaschine und sonst alles Mögliche. Und dann kann ich davon profitieren. Und wenn eben es ist dunkel draußen, der Wind weht nicht, dann geht der Preis eben nach oben. Das heißt, dann ist der Strom teuer. Es geht immer um Angebot und Nachfrage. Und wenn sozusagen Wind und Sonne keinen Strom liefern, dann fehlt einfach Strom. Der muss dann produziert werden durch extra Kraftwerke. Und das kostet Geld.
Und der Smart Meter, das ist dann die Schnittstelle zwischen diesem aktuellen Strompreis und dem aktuellen Stromverbrauch von Uwe Iversen.
Der Smart Meter, der sendet eben über den Tag ständig, wie gerade der Stromverbrauch in dem Haus ist. Ne? Und zwar ist nicht nur einmal im Jahr Strom ablesen und sowas, wie viel habe ich jetzt verbraucht, sondern der liefert ständig über den Tag, liefert der Informationen, wie ist gerade der Verbrauch. Und dementsprechend kann der Stromlieferant dann eben auch abrechnen mit Uwe Iversen in dem Fall.
Mhm. Also das heißt, für Uwe Iversen als Verbraucher ist es so, dass er Geld spart und gleichzeitig macht es auch Sinn für die Verteilung vom Strom im Netz, richtig? Also es sind quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
So ist es. Alles, was verbraucht wird, ist gut, sag ich mal. So, also jeder Strom, der verbraucht wird, ist gut, weil er hilft natürlich. Man muss natürlich immer drüber nachdenken, es geht da jetzt nicht um einen Kühlschrank, sondern es geht um Elektroautos und Wärmepumpen, irgendwas, was stark Strom zieht. So ein E-Auto braucht halt sehr viel Strom. Und wenn man ein E-Auto hat, dann sollte man es eben dann laden, wenn der Strom günstig ist, weil dann profitiert man absolut davon. Das heißt, es geht um diese großen, Anführungszeichen, Stromfresser, dass man die dann einsetzt, wenn eben viel Strom vorhanden ist. Das würde das Stromnetz eben entlasten.
Sag mal, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen nervig, wenn man darüber nachdenken muss, wann man jetzt die Waschmaschine anstellt oder die Spülmaschine? Ist das nicht wieder irgendwie noch ein Planungsaufwand so im Verlauf des Tages? Ist ja irgendwie auch ganz angenehm, wenn man das einfach anmacht, wann man will, oder? Nervt ihn das nicht?
Also er sagt, man gewöhnt sich da total dran, das ist einfach eine Routine, die gewöhnt man sich an und für ihn ist das völlig normal. Und er sagt, ganz viele Dänen machen das auch so. Ich glaube, es ist einfach eine Sache, die man sich angewöhnt. Es ist ja auch so, dass man in Deutschland, wenn man ein Auto fährt und tanken möchte, dann fährt man ja auch nicht hin, wenn man weiß, jetzt ist es besonders teuer. Man kann ja auch weiterhin den Strom nutzen, wenn man Lust hat. Man muss nur eben dann mehr bezahlen, wenn er halt dann nicht in Hülle und Fülle vorhanden ist. Ne?
Okay. Das klingt also schon nach einer effizienteren Lösung. Wäre sowas nicht auch in Deutschland möglich, so Smart Meter wie in Dänemark?
Was in Dänemark möglich ist mit diesen Smart Metern, ist natürlich auch in Deutschland möglich. Es findet auch schon statt. Also ist es auch in Deutschland möglich, einen flexiblen Stromtarif zu nutzen, wenn man so einen Smart Meter hat. Nur diese Verteilung von diesen Smart Metern hat sich eben extrem verzögert in Deutschland. Das ist eigentlich ein Riesenproblem, weil eben in Deutschland nur ungefähr 2% aller Stromzähler intelligente Stromzähler sind. Und nur mit diesen intelligenten Stromzählern funktioniert diese flexible Stromabnahme richtig. Deswegen ist es für viele auch noch völlig Neuland, dass sozusagen der Strompreis über einen Tag sich verändern könnte und man sich daran anpassen könnte, obwohl das natürlich extrem helfen würde. Wenn natürlich alle Leute dann viel Strom nutzen würden, wenn viel da ist, dann wäre das natürlich wesentlich hilfreicher, als wenn der Strom quasi abgeregelt und weggeschmissen werden muss.
Wer ist denn dafür zuständig, dass in Deutschland mehr Smart Meter in die Häuser kommen?
Deutschland, jetzt wird's richtig kompliziert, wie in Deutschland immer alles kompliziert wird, wie es ins Detail geht. Also diese Smart Meter sollten eben besonders sicher sein, damit da kein Hacker zugreifen kann und dergleichen Dinge sind auch jetzt, wie ich das höre, sehr sicher. Mir wurde gesagt, so ein Smart Meter würde sicherer angeschlossen in Deutschland als ein Geldautomat. Und es gibt eben diese Verteilnetzbetreiber, die zuständig sind dafür, diese Smart Meter eben in die Haushalte zu bringen, die einzubauen. Da gibt's so ungefähr 800 davon, aber eben 500 davon, von diesen 800, hatten Mitte 2024 noch so gut wie keine Smart Meter eingebaut. Da sieht man, was da noch auf uns zukommt.
Wie ist denn da überhaupt der Zeitplan? Also wann können wir denn damit rechnen, dass auch in Deutschland jedes Haus oder fast alle Häuser so einen Smart Meter haben?
Oh, das dauert noch viele Jahre. Sagen wir mal, Anfang der 30er Jahre sollen die meisten so einen Smart Meter haben.
Also, diese Flexibilisierung des Stromverbrauchs, die würde dafür sorgen, dass weniger erneuerbare Energie weggeworfen werden muss. Welchen Anteil hat diese Problematik und die mögliche Lösung überhaupt an der Energiewende, die wir vorhaben?
Wenn wir die Energiewende zum Erfolg bringen wollen, dann muss diese flexible Stromabnahme einfach funktionieren. Der Strom muss dann genutzt werden, wenn er in Hülle und Fülle vorhanden ist. Und das geht einfach nur dadurch, dass er dann auch günstig ist und die Leute unmittelbar auch davon profitieren, dass sie günstigen Strom nutzen. Dann funktioniert es auch.
Wir haben jetzt in unserem Beispiel von Solarpanelen zu Hause gesprochen oder eben von der privaten, ja auch Waschmaschinennutzung zum Beispiel in Dänemark. Richtig viel Energie verbrauchen doch zum Beispiel Unternehmen aus der Industrie, die was herstellen. Also die können doch jetzt nicht sagen, heute produzieren wir mal weniger Autos oder Medikamente oder sonst was oder und schauen dann, wann mehr Strom da ist beziehungsweise günstigerer Strom da ist, oder? Also wie könnten die denn Strom flexibel nutzen? Könnten die das überhaupt?
Ja, ist nicht einfach. Ich habe ja beim Unternehmen Arubis, das ist ein großer Kupferproduzent in Hamburg. Die Kupferhütte da in Hamburg ist riesig groß, gibt Schornsteine, es dampft. Also das ist Industrie, wie man sich im Bilderbuch vorstellen kann. Da haben sie eine Anlage, die nennt sich Elektrolyse. Der wird eben quasi reinstes Kupferblech erzeugt über einen Prozess, der mit Strom funktioniert. Bei Arubis habe ich mit Ulf Gerkens gesprochen. Er ist da der Manager für Energie weltweit sogar von Arubis. Und der hat mir vor Ort erzählt, wie sich es verhält mit der flexiblen Stromnutzung.
Wir können nicht zurückfahren, ohne einen wirtschaftlichen Schaden davon zu tragen. Entweder durch Minderproduktion oder eben halt auch, wenn Sie es in der Elektrolyse sehen, wenn Sie da runterfahren, dann haben Sie im Prozess Schwierigkeiten von der Qualität.
Ich höre das aus vielen Industrieunternehmen, dass der Strompreis eben ein Riesenthema ist.
Jetzt bekommen wir ja in Deutschland gerade eine neue Regierung. Was plant ihr denn diesbezüglich? Tut sich da was?
Die neue Regierung hat erstmal erkannt, dass beim Thema Flexibilisierung im Stromsystem, dass es da vorangehen muss. Für die Industrie hat man sich überlegt, man möchte so eine Art Industriestrompreis einführen. Wie der nun genau ausgestaltet werden soll, ist die große Frage. Es wird aber auch angekündigt beim Thema Kosten, dass die Stromkosten um 5 Cent für alle gesenkt werden sollen. Also das kostet Milliarden. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt werden soll. Und ich bin auch gespannt, ob das strategisch langfristig die richtige Entscheidung ist.
Bis 2030 sollen 80% vom Strom in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Bis 2045 will Deutschland komplett klimaneutral sein. Welche Folgen hätte das denn, wenn Deutschland diese gesteckten Ziele verfehlt?
Also es gibt verschiedene Vereinbarungen, die Deutschland eingegangen ist. Es gibt Klimaziele, die mit der EU verabredet worden sind. Und wenn Deutschland diese Klimaziele 2030 nicht erreicht, dann muss Deutschland Zertifikate ankaufen aus dem Ausland. Das heißt, wir müssen Geld ins Ausland überweisen, um sozusagen uns das Guthaben zu kaufen, was wir selbst nicht erwirtschaftet haben, um es mal einfach auszudrücken. Und zusätzlich ist es eben auch so, dass wir immer noch zu viel CO2 ausstoßen und eben weiterhin auch zur Erderwärmung beitragen. Also das ist eben dann die Konsequenz daraus.
Nach deiner Recherche, wie schätzt du das jetzt ein? Wann wird vom Solarstrom auf dem Dach von Christina Bönning-Huber auch wirklich 100% genutzt? Und wann können wir in Deutschland 100% vom Strom aus erneuerbaren Energien auch wirklich nutzen?
Ja, das ist schwierig, ne? Also es ist einfach eine Riesentransformation. Sie ist auch sehr, sehr teuer in Bezug auf das Netz, auf den Netzausbau. Das muss einfach mal so gesagt werden. Und die Frage ist halt, wie man das bezahlt. Das ist eine Frage, die ist offen, ohne dass der Strompreis so stark steigt, dass es ein Problem ergibt. Das ist heute ja schon nicht so ganz einfach. Also es gibt jetzt momentan sehr viel Diskussionen um den Netzausbau, weil der Netzausbau extrem teuer ist. Ja, wir sprechen da von Zahlen bis 2045 von 600 Milliarden Euro, die nur das Netz kostet. Also das sind gigantische Summen. Und da wird jetzt argumentiert, wir könnten ja vielleicht den Netzausbau etwas langsamer ablaufen lassen, dann wird es billiger kurzfristig. Wie das sich auf die Ziele dann auswirkt, muss man dann im späteren Verlauf sehen. Man muss die Transformation hinkriegen, man muss den Preis aber auch erträglich halten. Man muss das Netz stabil halten, man braucht Versorgungssicherheit. Das heißt, wir wollen keine Blackouts haben, plötzlich irgendwie Strom weg. Das muss man auch alles noch gewährleisten. Das ist alles nicht trivial, das ist eine Riesenherausforderung.
Nils, vielen Dank dir.
Ja, war schön, dass ich was sagen konnte zur Energiewende.
NDR-Reporter Nils Naber hat uns von den Schwierigkeiten der Energiewende erzählt. Den Link zu seinem Film findet ihr nochmal in unseren Shownotes. Der Film heißt Herausforderung Energiewende. Strom wegwerfen statt nutzen. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Hanna Heinzinger. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Fabian Zweck und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Tschüss.
Was ist eigentlich in Polen los? Unser Nachbarland ist immer noch mitten im Umbruch. Nach 8 Jahren national-konservativer Führung keine leichte Aufgabe. Christine Joachim und Martin Adam schauen ganz genau hin im Podcast In Polen.
Wir treffen Polinnen und Polen, verfolgen die alltägliche politische Arbeit und suchen nach Antworten. Kann ein Land nach 8 Jahren Rechtspopulismus ohne weiteres zurückkehren zu Rechtsstaatlichkeit, unabhängigen Medien und Bürgerrechten?
Und währenddessen dreht sich die Welt ja weiter. Wir blicken auf die aktuellen Debatten, die Angst vor Russland, die vielen Geflüchteten, die nach Polen und Europa wollen. Und wie steht's eigentlich um das Verhältnis zu uns, den Deutschen?
Übrigens, Kulinarisches gibt es auch. In Polen. Zu hören in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Ciesa und Wohlin 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Rechnen Sie mit 15 Minuten zusätzlich. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Liest 5 Kilometer Stau an einer Baustelle. 20 Minuten Verzögerung hier. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Fürstenwalde Ost und dem Grenzübergang nach Polen geht's nur stockend voran. Planen Sie mindestens 60 Minuten mehr ein. A13 Berlin Richtung Dresden. Hier staut es sich noch zwischen Teupitz und Starkow mit 30 Minuten plus. A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Fetschau und Rogosen. Stau wegen Bergungsarbeiten 45 Minuten zusätzlich. Stadtverkehr Berlin A100 der Stadtring Richtung Wedding. Zwischen Schmargendorf und der Baustelle am Funkturm dauert es noch gute 10 Minuten länger. In Tempelhof ist der Tempelhofer Damm stadtauswärts zwischen Paradestraße und der A100 gesperrt. Dort ist die Feuerwehr im Einsatz.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein offizielles EU-Mandat für ihren Besuch in Washington hat die italienische Ministerpräsidentin Meloni nicht. Allerdings gilt die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia als Regierungschefin in Europa mit einem guten Draht zu US-Präsident Trump und war auch zu dessen Amtseinführung eingeladen. Daher hatte sich Meloni im Zollstreit zwischen der EU und den USA selbst als so wörtlich Brückenbauerin angeboten. Beim Empfang im Weißen Haus zeigte sie sich optimistisch, dass bald eine Lösung gefunden werden könne. Präsident Trump sagte, er rechne zu 100% mit einer Einigung. Die EU wolle unbedingt einen Deal machen und der würde fair sein. Sarah Schmidt in Washington, was macht die Gespräche heute so besonders? Wie ist denn die Aussage Trumps einzuschätzen, es würde zu 100% einen Deal mit der EU geben?
Die Gespräche im Weißen Haus macht so besonders, dass Giorgia Meloni die erste europäische Staatschefin ist, die seit der Ankündigung und dann Aussetzung des gigantischen Zollpakets von Donald Trump wieder hier im Weißen Haus ist. Die beiden verstehen sich auf persönlicher Ebene sehr gut. Das konnte man auch eben beobachten, als Giorgia Meloni ankam, hat Donald Trump den Journalistinnen und Journalisten zugerufen, sie sei eine great person, also ein großartiger Mensch. Und insofern wird das hier auch ein bisschen als Charmoffensive gewertet, einer Europäerin im Weißen Haus bei Donald Trump, auch wenn Giorgia Meloni kein offizielles Mandat der EU hat, hier einen Deal mit Donald Trump zu unterschreiben, aber so heißt es, sie sei in engem Austausch gewesen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Wie groß sind denn die Chancen auf eine Einigung?
Ja, das ist die große Frage bei Donald Trump. Fakt ist, sowohl die EU als auch die USA wollen natürlich einen Zollkonflikt vermeiden oder eine weitere Eskalation. Aber man muss die Aussage Donald Trumps ein bisschen mit Vorsicht einordnen, denn seine Zollpolitik ist ja ein großes Hin und Her. Sein Finanzminister Bessent hat gerade eben vor wenigen Minuten gesagt,